Moin und herzlich willkommen zum Elbblick Magazin Podcast, dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Seit über 30 Jahren gibt es das Straßenmagazin Hinz und Kunst. Seit neuestem sogar digital. Allerdings wird der Verkauf analog über die StraßenverkäuferInnen und einem QR-Code getätigt. Wir sprechen mit dem Geschäftsführer Jörn Sturm über die Herausforderungen eines Straßenmagazins in der heutigen Zeit, über Obdachlosigkeit und wie schnell diese passieren kann und wie wir als Gesellschaft etwas dafür tun können, dass es Menschen auf der Straße vielleicht etwas besser geht, insbesondere auch zur aktuell sehr kalten Jahreszeit. Hallo Jörn, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du hast es durch die Kälte geschafft und es war bestimmt nicht so einfach, oder?
Naja, heute ging es schon wieder, aber das Wochenende, das war echt hart, vor allen Dingen für die Menschen, die auf der Straße leben, weil es einfach sehr, sehr kalt ist und diese Kälte, die macht es einfach lebensgefährlich für Menschen, die draußen leben müssen.
Darüber hast du auch auf Instagram gesprochen. Ich habe das nämlich gesehen, dass du ein Video gemacht hast und ja, ich denke vor allem an die Menschen, die auf der Straße leben. Und deswegen gibt es ja auch Institutionen, die jetzt, glaube ich, 24 Stunden geöffnet sind und nicht nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Hast du das Gefühl, es ist genügend getan worden jetzt zu der Kältezeit?
Also ich denke, man kann an der Stelle immer noch mehr tun. Dass Menschen auf der Straße, auf Hamburgs Straßen leben müssen, das ist an sich ja schon ein Problem. Menschen brauchen eine Bleibe, da muss mehr getan werden. Was die Nothilfe jetzt in den kalten Tagen angeht, da ist vieles gemacht worden. Ich glaube, da sind wir so ein bisschen als Hamburgerinnen und Hamburger alle gut zusammengerückt. Und die Hilfeeinrichtungen haben halt ihre Möglichkeiten erweitert, haben noch zusätzliche Dinge getan. Ich hoffe, dass alle gut durch die Zeit und die Tage gekommen sind.
Ich kenne tatsächlich jemanden, ich wohne in der Neustadt und da gibt es jemanden, der wohnt schon sehr lange an der Sparkasse, die jetzt nicht mehr die Sparkasse ist. Und er hat mal gesagt, er will da nicht irgendwo rein. Begegnet dir das auch? Also bist du eigentlich auf den Straßen auch mal unterwegs oder dadurch, dass du Geschäftsführer bist, eher doch im Büro?
Also ich bin unterwegs und rede natürlich auch mit den Leuten. Der Grund, weshalb Menschen nicht in die Einrichtungen in den öffentlichen Einrichtungen der Stadt gehen wollen, ist, dass diese Einrichtungen sie als groß wahrnehmen, als für sie auch ungeeignet. Sie fühlen sich da nicht wohl. Man muss sich das einfach vorstellen, da kommen 300-400 Menschen, die alle auch auf der Straße leben, alle ihre Probleme haben, teilweise auch psychische Probleme haben. Da herrscht so ein bisschen sehr raues Klima. Und die Menschen, die dort nicht hingehen, sagen, das kann ich für mich nicht machen, da hinzugehen. Da habe ich Angst um mich, da habe ich Angst um meine Klamotten. Und deswegen gehen sie nicht in das Winternotprogramm. Da würde ich aber nicht sagen, da wird häufig draus geschlossen, dass sie freiwillig auf der Straße sind. Sie sind einfach da, wo es für sie am ehesten, am aushaltbarsten ist. Und das ist eben ganz offensichtlich nicht im Winternotprogramm. Jetzt bei den sehr kalten Nächten hoffe ich, dass diese Menschen trotzdem irgendwo Orte aufgesucht haben, wo sie sich wärmen konnten.
Was können wir denn als HamburgerInnen noch tun, damit das noch ein bisschen besser wird? Weil ich habe irgendwo einen Spendenaufruf gesehen von Hanseatic Help, glaube ich, war das, die gesagt haben, wenn ihr noch Wintermäntel habt oder vor allem Herren-Wintermäntel oder Schlafsäcke, bitte bringt sie vorbei. Das sollten die HamburgerInnen mal tun, in ihren Kleiderschrank gucken und ihre überflüssigen Kleidungsstücke abgeben.
Genau, das ist auf jeden Fall etwas, das kann man immer tun. Das hilft, das kommt auch unmittelbar an, Hanseatic Help. Leistet dann eine super Hilfe für alle anderen Hilfsorganisationen. Da ruft man an und sagt, ich brauche irgendwie Herrenhosen und dann kriegt man die gebracht. Aber Herrenklamotten, insbesondere Winterherrenklamotten, die auch outdoorfähig sind, sind halt immer Mangelware. Deswegen guckt in eure Schränke und bringt die Sachen zu Hanseatic Help. Genau, und ansonsten geht es eben darum, aufmerksam zu sein. Also da es geht ja nicht gegenüber obdachlosen Menschen, auch alte Menschen sind bei dem Wetter nicht in der Lage, vielleicht vor die Tür zu gehen. Da muss sich jemand darum kümmern, dass jemand für sie einkauft. Genau, also guckt aufeinander, guckt, wie es den Menschen um euch herum geht. Und genau, achtet auch auf die Obdachlosen.
Ich muss ehrlich gestehen, ich bin tatsächlich mittlerweile so, dass ich kaum noch Bargeld dabei habe. Das ist ja immer so, die wollen dann gerne ein paar Cent haben und wir zahlen mittlerweile ja fast nur noch übers Handy oder digital. Und ich habe nicht wie früher irgendwie 1000 Münzen im Portemonnaie. Und das ist eine Schwierigkeit, richtig? Und deswegen habt ihr auch was umgestellt.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit. Menschen haben immer weniger Bargeld dabei und können deswegen auch nicht mehr so einfach etwas geben. Ich habe für diesen Zweck, und zwar im Wesentlichen für diesen Zweck, immer selber noch ein paar Münzen in der Hosentasche. Aber das ist ein Problem und deswegen haben wir für unsere Verkäufer ein Tool geschaffen, mit dem man unsere Zeitung auch digital kaufen kann. Das ist nicht so wahnsinnig besonders, wenn man nach Skandinavien guckt. Da haben alle Menschen ja inzwischen digitale Zahlungsmittel. Wer in Schweden oder Dänemark mit Bargeld bezahlt, der muss sich ja die Frage gefallen lassen, ob er eine Bank überfallen hat, weil sie einfach gar kein Bargeld mehr haben und haben dementsprechend eben auch Lösungen für Menschen gefunden, die um Geld betteln. Das funktioniert da auch über QR-Codes und entsprechende Konten.
Ich muss gestehen, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr war es ja schon, Spenden gesammelt für meine gemeinnützige Organisation. Und es war so, ich habe das dann so ein bisschen nachfühlen können, wie es Menschen geht, die obdachlos sind, die nach einer kleinen Spende fragen. Ich habe jetzt nur für mein gemeinnütziges Projekt eine Spende gefordert und habe die Leute auch gar nicht bewusst angesprochen, aber ich stand da und die Leute haben alle weggeguckt. Sobald ich mit meiner Spendendose kam, haben alle weggeguckt. Mhm. Keiner wollte ins Gespräch kommen, alle sind weitergegangen. Ich habe in 4 Stunden 1 Euro gesammelt und ich muss sagen, ich habe da nochmal so ganz anders das gefühlt und habe gedacht, wie geht es wohl Menschen auf der Straße, die dann wirklich fragen, die dann ja auch in der U-Bahn fragen und man diese Blicke merkt, dass man einfach ignoriert wird, also dass man, ich kam mir wirklich furchtbar vor und übrigens kam dann ein Obdachloser und der hat dann ein Sum-Up dabei gehabt und hat mir gesagt, du musst dir ein Sum-Up besorgen, also so ein Kartending, wo man bezahlen kann. Und ich dachte, wow, er machte so seine Manteltasche auf und dann hatte er da seinen Sum-Up drin. Da dachte ich, ach so, ja, ich bin ja auch ein bisschen blöd, aber ja, und da habe ich gedacht, ja, das macht die Straßenerfahrung und ich habe sie ja nicht so, aber ich habe es dann gespürt und jetzt habe ich auch gemerkt, es ist wichtig, dass man die Leute anschaut und mit denen redet oder wenigstens lächelt, wenn man jetzt kein Geld hat, oder?
Genau, das finde ich immer ganz wichtig. Auch wenn man gar kein Geld geben will, dann kann man trotzdem auf die Frage, gibst du mir Geld, sagen, nein, möchte ich nicht. Oder nein, mache ich nicht. Also egal, aber dieses das Wahrnehmen, dass man angesprochen wird, das finde ich, ist das zeigt einfach Respekt, wenn man entsprechend auch antwortet. Das ist das Minimum. Weil das natürlich so ist, man muss nicht jedem Geld geben, aber man kann aufmerksam sein und sagen, nein, tut mir leid, mache ich heute nicht oder kann ich nicht.
Und warum fällt es den Menschen so schwer, dass sie dann eben nicht dorthin gucken können oder nicht einfach Nein, Danke sagen können oder auch nicht mal lächeln können? Also ich hatte ich stand am Jungfernstieg und ich wurde so hart ignoriert und so gemieden. Also die Leute sind dann schon so einen Bogen gelaufen. Übrigens hat es dann funktioniert, wir hatten ein paar kleine Kinder, die bei meiner gemeinnützigen Aktion machen. Die haben dann Spenden gekriegt, weil sie Kinder sind. Aber wir als Erwachsene haben nicht eine gesammelt. Und das fand ich dann schon, also was veranlasst die Leute? Hast du darüber schon mal nachgedacht oder weißt du das oder du kennst es ja wahrscheinlich? Was ist das Problem?
Ja, also das ist etwas, was in der Tat unsere Verkäufer dauernd erlebt. Man erlebt es ja auch in der U-Bahn, dass die Leute einfach nicht wahrgenommen werden. So eine richtige Erklärung habe ich dafür nicht. Es wird bestimmt ein bisschen eigene Unsicherheit sein. Wie soll ich darauf reagieren? vielleicht auch ein schlechtes Gewissen nicht geben zu wollen. Dabei wäre es so einfach, eben Nein zu sagen und dann wenigstens schon mal Respekt zu zollen. Aber in diesen kälter werdenden Zeiten, und damit meine ich nicht die winterlichen Temperaturen, ist das offensichtlich eine Verhaltensweise, die eher normal geworden ist, nicht zu reagieren, wenn mich jemand um etwas bittet.
Und ich finde, das merkt man sehr stark, wenn ich zum Beispiel, ich gehe immer am Großneumarkt einkaufen und in dem Supermarkt, und die Leute halten einem nicht die Tür auf. Also wenn einer vor einem geht, und dann hält niemand die Tür auf und man ist voll beladen, und dann denkt man sich, ah, du hättest dich wenigstens kurz umdrehen können und mir die Tür aufhalten können. Aber ich muss dir sagen, da gibt es einen Verkäufer von Hinz und Kunst, der steht da immer. Und tatsächlich gebe ich ihm, und das wollte ich dich fragen, ist es falsch, wenn ich ihm dann mal einen Euro gebe und gar keine Zeitung haben möchte? Ist das verkehrt dann, oder also, sollte ich lieber dann investieren?
Also ich würde sagen, unbedingt auch in die Zeitung investieren, weil ich glaube, unser Magazin ist sehr lesenswert. Wir sagen immer, das Kaufen unserer Zeitung ist schon auch wichtig, weil bei der Zeitung teilen wir uns ja den Erlös. Die Hälfte geht an den Verkäufer, die Hälfte geht an unsere Organisation, und mit dieser Organisation produzieren wir ja nicht nur die Hefte, sondern mit der finanzieren wir auch unsere Sozialarbeit, die Unterstützung für die Verkäufer, unsere Wohnungen zum Teil, und genau, deswegen bitte kauft auch das Heft, damit auch ein bisschen was bei der Organisation hängen bleibt.
Ich kaufe es nicht, also doch, ich kaufe es, aber ich kaufe es dann nicht 2-3 Mal. Deswegen ist das Problem, wenn ich ihn dann sehe, dann kaufe ich es. Aber tatsächlich ist es so, dass ich dann so die Woche drauf, dann sage ich, hab's ja schon, also gebe ich ihm dann 1 Euro. Das ist vielleicht dann...
Also der Verkäufer freut sich, und für den ist das ja auch eine Entlohnung, dass er da steht. Insofern will ich jetzt nicht sagen, dass man das nicht machen darf. Insbesondere, wenn man halt die Zeitung schon gekauft hat. Man kann sie natürlich auch noch für die Oma und für den Nachbarn kaufen.
Und für alle. Und da kann man sie auch nochmal verteilen.
Genau. Aber ich kann das auch verstehen, dass man nicht endlos viele Exemplare einer Ausgabe haben möchte.
Der Verkäufer, der dort immer steht, der hält mir auch immer die Tür auf. Allein deswegen muss ich ihn unterstützen. Ja, er ist auch immer sehr höflich. Also er drängt sich nicht auf. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und da kommt die Frage, was macht einen überhaupt zu einer Verkäuferin oder Verkäufer des Hinz und Kunst? Weil ihr habt eine hohe Auflage, ich glaube 40.000, oder? Ist das aktuell? Mhm. Und natürlich müssen 40.000 auch irgendwie an den Mann und die Frau gebracht werden. Und es braucht ja auch VerkäuferInnen auf der Straße, aber nicht jeder ist vielleicht geeignet, oder? Oder habt ihr einen Eignungstest?
Nee, genau. Also es ist erstmal so, Verkäuferin, Verkäufer kann werden, wer obdachlos oder von Wohnungslosigkeit bedroht ist. Und da machen wir auch keinen weiteren Test. Das muss man einfach zu uns kommen, sagen, ich bin obdachlos, ich möchte gerne eure Zeitung verkaufen. Und da bei uns die Vertriebsmitarbeiter selber auf der Straße gelebt haben, finden die das auch relativ schnell raus, ob dem so ist oder nicht. Dazu brauchen wir keine Papiere. Das finden wir so raus. Und dann kann man loslegen, die Zeitung verkaufen. Die ersten kriegt man dann noch geschenkt. Und man kriegt immer einen festen Platz. Wir teilen einen Platz zu. Dein Verkäufer an deinem Supermarkt hat von uns diesen Platz bekommen, weil wir den Kontakt zu dem Supermarkt haben und sagen, können wir nicht bei euch jemanden hinstellen? Und dann sagen die ja. Und dann stellen wir da jemanden hin, weil wir wollen, dass unsere Verkäufer an ihrem Supermarkt, in ihrer Hood, Menschen kennenlernen und darüber wieder Beziehungen aufbauen. Und in ungezählten Fällen sind auf diese Art und Weise kleine Jobs entstanden oder auch richtige Jobs, und Wohnungen sind gefunden worden oder Zimmer, und über diesen Kontakt. Und das ist am Ende auch so, dass man seinen Verkaufsausweis nicht verliert, wenn man nicht mehr obdachlos ist. Das heißt, unsere Verkäufer, wir haben so um und bei 500 Verkäufer im Großraum Hamburg überall rumstehen. Die sind nicht alle mehr obdachlos, sie waren alle obdachlos.
Und wo ist denn so eine Lieblingsstelle? Wo gehen die HamburgerInnen gerne hin, um eins zu kaufen? Gibt es so, also ich weiß, dass der im Großneumarkt relativ schnell auch keine mehr hat.
Ich glaube, die Lieblingsstelle ist der eigene Supermarkt.
Immer.
Jeder hat seinen eigenen Supermarkt, da geht er hin. Und üblicherweise hat man ja dann den Verkäufer auch schon vielleicht ein paar Wochen gesehen oder ein paar Monate, Jahre vielleicht sogar, und hat auf diese Art und Weise seinen Lieblingsverkäufer, seine Lieblingsverkäuferin gefunden. Da gibt es auch wirklich rührende Geschichten, weil dann natürlich unsere Leserinnen dann auch mal einen Kaffee spendieren für unseren Verkäufer. Und dann gab es schon mal welche, die zu ihrem eigenen Geburtstag dann ihre Lieblingskunden zu einem Kaffee eingeladen haben. Ganz, ganz rührende Geschichten passieren überall in Hamburg. Das ist wirklich toll.
Da müsste man eigentlich mehr drüber reden, oder?
Ja, genau. Wir versuchen das natürlich auch immer so ein bisschen über das, was auch Gutes passiert. Wir wollen in unserem Magazin ja nicht nur darüber schreiben, was alles nicht läuft, sondern wir zeigen eben auch, wie Hamburg positiv mit Obdachlosigkeit umgeht, wie die Hamburgerinnen auf Menschen in Not reagieren. Das wollen wir zeigen. Wir wollen auch zeigen, wie andere Städte Obdachlosigkeit beseitigt haben. Und wir zeigen natürlich auch, wo Hamburg noch dazulernen kann.
Und wie schaffst du das zum Beispiel, wenn du sagst, Hamburg kann noch dazulernen? Ich glaube, du hast mal vor 2024 gesagt, dass es da noch nicht eben digital auf der Straße war und dass es noch kein Straßenmagazin geschafft hat, digital auf die Straße zu kommen. Wie hast du dich da ausgetauscht? Hast du da in Schweden und Norwegen geguckt oder wie bist du da im Austausch?
Nee, es gibt ein internationales Netzwerk der Straßenzeitung, da sind wir Mitglied. Und da drinnen gibt es eine Gruppe der Deutschsprachigen, das sind über 30 Organisationen. Und im Kreise dieser 30 Organisationen haben wir zusammen mit dem Augustin aus Wien dieses Bezahlsystem, das bei uns Hinz und Pay heißt, entwickelt. Und ja, seit März 25 am Start. Und basierend darauf haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir auch noch eine digitale Ausgabe, mit der wir ja im Dezember rausgekommen sind.
Und ich wollte mal fragen, wir haben ja jetzt schon Januar, es ist jetzt einen Monat her. Wie ist denn so, kann man schon ein Fazit ziehen? Kann man schon sagen, ja, es ist einfach gelungener Start oder?
Also ich würde sagen, unsere Erwartungen, wir sind so im Rahmen unserer Erwartungen. Es ist jetzt noch nicht so, dass das ein riesiger Umsatzbringer ist, aber wir merken das Interesse dafür und wir müssen da jetzt schon ein bisschen dranbleiben, müssen vor allen Dingen ja auch die Menschen erreichen, die, also damit meine ich die jüngeren Menschen, die gar keine papiergedruckten Medien mehr kaufen. Nach meiner eigenen empirischen Auszählung sind das alle Menschen unter 35, die mir sagen, nee, eine Zeitung kaufe ich nicht. Ich bin gut informiert, aber dafür nutze ich das Internet und die Medien, die da erscheinen. Genau, und den müssen wir jetzt noch so ein bisschen beibringen, dass es Hinz und Kunst jetzt auch digital gibt.
Du sagst was, also ich mache ja selber ein Printmagazin, deswegen sitzen wir hier, Elbblick Magazin, und ich habe mich entschieden, auch jetzt im Dezember es nicht mehr als Print rauszubringen. Ganz einfach, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht mehr so gefragt, obwohl sich die Menschen natürlich darüber freuen, obwohl es natürlich toll ist, etwas haptisch in der Hand zu haben, aber die Generation, die liest auf Instagram vielleicht sogar oder auf TikTok im schlimmsten Fall. Und so ein gutes journalistisches Magazin, und das ist Hinz und Kunst ja auch, finde ich immer. Ihr habt echt tolle Geschichten, das muss ich ja mal sagen. Es ist sehr lesenswert. Das ist, hat es irgendwie schwer, auch wenn man richtig gut ist. Es wird irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, nicht richtig gewertschätzt, oder?
Ja, das geht uns auf jeden Fall auch so. Das ist aber, glaube ich, etwas, das müssen wir verstehen oder begreifen und müssen gucken, wie die Lese- und Informationsgewohnheiten junger Menschen sind. Ich glaube nicht, dass wir sobald intensiv auf TikTok tanzen werden, aber wir müssen trotzdem Wege finden, unsere Informationen auch auf den Kanälen zu platzieren, wo ja, wo diese Menschen sind. Weil ich bin überzeugt, auch junge Menschen interessieren sich für Obdachlosigkeit, das wissen wir auch. Und insofern müssen wir halt einen Weg finden, auch dort unsere Inhalte zu präsentieren. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch einiges lernen.
Ich kann auf jeden Fall sagen, Obdachlosigkeit sollte uns irgendwie alle interessieren, weil das geht relativ schnell. Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich bin nämlich damals geschieden worden und hatte auf einmal kein Geld, weil wir ein gemeinsames Konto hatten. Das wurde dann gesperrt von meinem Ex-Mann. Und ich saß da und ich musste ausziehen und ich wusste nicht wohin, aus dem gemeinsamen Haus. Und dann bin ich ausgezogen, hatte aber trotzdem kein Geld, bin in eine Wohnung gezogen, die ich eigentlich nicht bezahlen konnte, weil ich ja kein Geld hatte. Und dann hatte ich auf einmal Mietschulden und musste zum Amt für Wohnungsnotfälle und erklären, dass ich diese Miete irgendwie zahlen möchte, aber irgendwie gerade nicht kann. So, weil ich auf Jobsuche war. Und dann stand ich da mit meinem Kind und da haben sie auch gesagt, dann müssen sie ins Frauenheim oder irgendwie sind sie dann obdachlos. Es tut mir leid. So, und man denkt sich so, huch, und dass mir, die immer einen Job hatte, 3 Ausbildungen, ich hatte eigentlich immer Geld und ich bin wirklich in so eine Abwärtsspirale gekommen. Dann hatte ich dazu noch eine Depression auf dieser Tatsache natürlich, fühlt man sich mental natürlich auch furchtbar. Und ich muss sagen, das hat mir nochmal so die Augen geöffnet, wie schnell das eigentlich gehen kann. Und ich saß beim Amt für Wohnungsnotfälle und habe gedacht so, wow, wie bin ich denn hier hergekommen? So, und ich deswegen sehe ich das auch wirklich relativ kritisch, weil man das gar nicht so wegleugnen kann und es geht den Menschen auch immer schlechter und sie haben immer weniger Geld und ich denke schon, dass es viele gibt, die auch ihre Miete gar nicht mehr zahlen können, weil die in Hamburg einfach verdammt hoch ist, ne? Und genau, wie geht also, man damit um?
Ja, es ist das, was du erzählt, ist so exemplarisch eine Geschichte vieler Obdachlosigkeiten. Da sind Dinge zusammengekommen, die eben dann dazu geführt haben, dass Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Dafür ist aber natürlich auch das Amt für Wohnungsnotfälle da. Das soll dann ja einspringen, soll helfen, weil wir über Jahrzehnte ja wissen, dass wenn Obdachlosigkeit erstmal eingetreten ist, sind die Folgen so viel teurer davon, als wenn man überbrückt und hilft, dass Leute in ihren Wohnungen bleiben. Das ist definitiv Ziel und auch Ziel der Wohnungslosenpolitik, zu sagen, vermeidet, dass die Leute überhaupt obdachlos werden. Das muss man schaffen. Aber da es sind eben häufig Kleinigkeiten. Jobverlust plus eine beginnende Depression vielleicht und schon sind die Leute nicht in der Lage, die Dinge zu handeln und landen auf der Straße. Ungezählte unserer Verkäufer erzählen genau solche Geschichten.
Ja, und es sind dann teilweise die persönlichen Schicksale, die es dann auch noch gibt, vielleicht auch noch ein Tod von irgendwie Angehörigen. Also das geht ganz, ganz schnell und ich mache ja einmal an Heiligabend was und ich habe da viele Menschen, die schon über 70 sind, die sagen, ja, es wird hart, die Miete zu zahlen, es wird hart, den Lebensunterhalt zu zahlen, aber ich kann jetzt mit meinen über 70 Jahren nicht auf der Straße leben. Ja. So, und das ist schon, das fasst mich immer wieder an und ich denke dann, was können wir tun, was läuft da noch falsch, wo, also eine Krankenschwester, die ihr Leben lang gearbeitet hat, hatte einfach nicht genug Geld, um sich einen Aufschnitt zu kaufen für ihr Brötchen, also da frage ich mich immer, wo geht das noch hin und wie können wir in Hamburg oder als Mensch zusammenstehen dafür?
Genau, also das sind natürlich die ganz großen Fragen. Ganz offensichtlich ist es so, dass der Wohnungsmarkt zu sehr als Markt gesehen wird und zu wenig sieht, dass es da um ein Grundrecht geht. Wohnen ist ein Menschenrecht. Ohne Wohnen ist alles andere schwierig oder nichts. Und dann, wenn das dann sozusagen zu existenziellen Notfällen führt, dass die Miete überhaupt bezahlt werden kann, dann läuft da was falsch. Miete muss so sein, dass sie eben auch bezahlbar ist und das greift hier immer öfter in Großstädten, insbesondere in Deutschland, greift das nicht mehr. Und ich glaube, da muss Politik auch nochmal grundsätzlicher ran. Die Debatten dazu haben ja begonnen und entsprechende Player sagen auch, das ist alles gar nicht so schlimm. Aber du sagst es sehr richtig, für viele ist es einfach nicht mehr tragbar. Und das ist Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit ist kein Randproblem mehr, sondern betrifft sehr, sehr viele Menschen.
Und wie man an mir sehen kann, kann das auch sehr schnell gehen. Also ich habe mich da übrigens nur rausgewunden, indem ich einfach dann einen Job gefunden habe. Und das war wirklich Glück. Also sonst hätte ich nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich habe dann auch, ich glaube, monatelang ohne Möbel gewohnt, weil ich mir Möbel einfach auch nicht leisten konnte. Ich hatte dann das Glück, auch noch eine Saga-Wohnung zu finden, die mir eine Mutter vermittelt hat, die auch gesagt hat, eigentlich ist es ganz schwer, hier reinzukommen. Aber dann hatte ich irgendwie Glück. Also es waren alles so Glücksmomente. Und ich frage mich dann, wenn Menschen eben nicht so viel Glück haben, dann hätte ich mit einem Kind auf der Straße gestanden, ja. Und das ist halt schon etwas, ich glaube, das hätte ich dann auch nicht überwinden können. Und ich hätte wahrscheinlich dann so eine große Depression gekriegt, dass ich untergegangen wäre.
Ja. Ja, das ist so. Glück gehört an der Stelle leider in Deutschland dazu, weil wenn man das nicht hat, dann ist eben in einem so so teuren Wohnungsmarkt wie Hamburg geht's ohne Glück nicht, weil wenn man eine Wohnung erwischt, die einfach zu teuer ist und die eigenen finanziellen Möglichkeiten überschreitet, dann landet das ja in der Schuldenkrise. Also man braucht Glück, und wir müssen als Gesellschaft gucken, dass das eben nicht so bleibt, dass es kein Lotteriespiel ist, dass man eine bezahlbare Wohnung findet, sondern dass das wieder normal wird, und dass da eben genau, dass da eben auch eine Möglichkeit gibt, entsprechenden Entwicklung des eigenen Lebens, da das dann auch geht. Was ich damit meine ist, da wohnt eine Frau, die vielleicht mal mit einer vierköpfigen Familie gewohnt hat. Inzwischen sind die Kinder ausgezogen, der Mann ist verstorben, aber die wohnen immer noch auf 100 Quadratmeter. Aber es macht für sie keinen Sinn, in eine kleinere Wohnung zu gehen, weil die genauso teuer ist wie die große Wohnung. Da stimmt einfach was nicht.
Tatsächlich hatte ich da auch mal, als ich eine Wohnung gesucht habe, eine Wohnungsbesichtigung, wo eine alte Dame drin war, und sie hat an der Alster gewohnt, über 120 Quadratmeter. Und sie hat gesagt, zwei Zimmer kannst du haben für dich und deinen Sohn. Aber sie wollte dann immer noch so viel Geld, wo ich gedacht habe, das kann ich mir leider auch nicht leisten. Also das waren, glaube ich, 1.300 Euro oder so. Ich meine, das ist utopisch für eine alleinerziehende Mutter. Das ist einfach utopisch. Aber ja, also ich habe auch mal mit einer Zukunftsforscherin gesprochen, die gesagt hat, wir müssen irgendwie schaffen, dass eben nicht mehr nur Investoren, die sehr reich sind, Wohnungen renovieren und für teuer verkaufen wollen, sondern es muss irgendwie wieder zurück an die Gesellschaft und nicht irgendwelche, ja, reichen Investoren, die das dann zu einem Penthouse machen, was wir uns eh nicht leisten können.
Ja, da ist in den frühen 2000er Jahren, als es eben 2008 diese Wirtschaftskrise gab, da war Deutschland mit seinem Wohnungsmarkt ein sicherer Geldhafen, und da haben eben sehr viele Leute, und zwar aus der ganzen Welt, in deutsche Wohnungen investiert. Und die haben da eben Renditeerwartungen gehabt, und das hat dazu geführt, dass es enorme Preissteigerungen bei vorhandenen Wohnungen gab. Da kosten Quadratmeter ja inzwischen, wenn er 6.000 Euro kostet, ist er schon fast günstig. Die kosten ja häufig schon zwölfstellige Summen, ein einzelner Quadratmeter. Und das, wenn sich das dann in Miete niederschlägt, dann sind wir bei absurden Quadratmetermieten. Und genau, da braucht es offensichtlich mehr Regulierung, weil der Markt alleine das nicht regelt.
Ich frage mich dann immer, gibt es schon Möglichkeiten in Hamburg, wo es anders gemacht wird? Ihr habt 6 Wohnungen, glaube ich, im Angebot oder mehr für Menschen, die obdachlos sind? Oder wie geht das zum Beispiel, dass ihr auch helft, dass Wohnungen gefunden werden? Weil ich glaube, das ist auch eine große Schwierigkeit.
Ja. Also genau, es gibt ja Wege in Hamburg, also gerade Hamburg mit den vielen Wohnungsbaugenossenschaften tut ja schon etwas anderes, und dann gibt es in Hamburg ja auch sehr viele Baugemeinschaften, die zusammen, wo Menschen, die zusammen wohnen wollen, gemeinsam Wohnraum schaffen. Das gibt es, das braucht aber natürlich noch viel größere Zahlen, da muss gebaut werden. Wir selber haben zusammen mit einem Stifter, der für uns ein Haus gebaut hat, in dem wir jetzt unsere Geschäftsstelle haben und in dem auch unsere Wohnungen sind, die wir vermieten. Auch das ist halt so entstanden. Der wollte uns helfen. Dieses Haus ist gebaut worden und wir können jetzt diese Zimmer in diesen Wohnungen vermieten. Ansonsten ist es so, dass wir immer wieder Hamburgerinnen uns anrufen und sagen, das passiert jetzt nicht täglich, aber immer mal wieder, sagen, ich habe hier eine Wohnung, die möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen, ich möchte eine angemessene Miete haben, habt ihr jemanden, der die vielleicht braucht? Und dann gucken wir, ob es irgendwie einen Kandidaten gibt, für den diese Wohnung passt und dann kann der da einziehen.
Das ist schon mal ein guter Tipp. Ich wollte nämlich gerade fragen, was wir HamburgerInnen denn noch so tun können, um euch gezielt zu unterstützen, außer natürlich den Kauf, jetzt auch digital. Was könnte ich denn noch tun? Also kann ich was spenden an euch oder?
Genau, auf unserer Homepage findet man unser Spendenkonto. Da sind wir auch dankbar, aber auch das ist halt, brauchen wir halt auch, um unsere Organisation, unsere Sozialarbeiter, unsere Angebote, unsere Hilfsangebote bei uns im Haus zu finanzieren. Genau, da kann man uns spenden, da kann man auch Mitglied unseres Freundeskreises werden. Da findet man genau verschiedene Wege bei uns auf der Homepage.
Und jetzt noch mal eine letzte Frage. Du bist gelernter Metallflugzeugbauer, habe ich gelesen. Wie kommt man dann dorthin? Also ich meine, ja, ich bin auch gelernte Hotelfachfrau und ich glaube, das war auch ein großer Umweg. Also man macht so viele Umwege im Leben, oder?
Genau, also ich hatte das Glück, sind wir wieder beim Glück, eben viele Umwege machen zu dürfen. Und genau, da zur Zeit führt mich mein Weg eben zu Hinz und Kunst oder hat mich zu Hinz und Kunst geführt und da mache ich jetzt meine Wege. Genau, zwischendrin war ich auch in Theatern als kaufmännischer Direktor aktiv und freue mich, dass ich jetzt in einer sozialen Organisation Gutes tun kann und Menschen helfen kann.
Und jetzt noch eine wirklich allerletzte Frage, die stelle ich jedem Gast. Hast du noch so einen Tipp, wo man in Hamburg hingehen kann, wo du gerne bist? Also ich hatte zum Beispiel hier jemanden, ein Redakteur der Zeit, der gesagt hat, er liebt das Panoptikum. Oder Philipp Westermeier von der OMR liebt ein chinesisches Restaurant am Hauptbahnhof. Vielleicht hast du noch so einen Tipp, wo du sagst, ja, das und damit unterstützt du vielleicht auch was Gutes.
Also ich bin totaler Fan des Planetariums im Stadtpark, weil dort wird wirklich auf die verschiedensten Arten und Weisen wird da unser Universum erklärt. Und das ist eben immer das große Universum, aber häufig eben auch das Universum im Kleinen. Und genau, der Ort ist toll und die Leute, die das da machen, tun einfach auch etwas Tolles.
Ich finde es da auch sehr schön. Ich bin da nur fast mal eingeschlafen, weil es so schön dunkel war. Aber ja, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, wir können noch viel von dir oder eben von Hinz und Kunst hören, dass es digital durch die Decke geht.
Dankeschön.
Das war eine weitere Folge Elbblick Podcast, der Podcast zum kostenfreien Stadtmagazin. Ihr findet unsere gedruckte Ausgabe Elbblick Magazin an über 150 Auslagestellen. Wir erscheinen dreimal im Jahr, im April, August und Dezember. Zudem haben wir noch einen kleinen handlichen Stadtguide in A6 und der erscheint im Februar, Juli und Oktober. Du fandest diese Folge spannend, langweilig oder hast noch offene Fragen? Dann schreib mir doch an nussin@elbblickmagazin.de. Hinter meinem Podcast und meinem Magazin steckt kein großes Team, sondern nur ich als One-Woman-Show. Deswegen werde ich deine Kritik oder Anmerkung persönlich lesen. Lass mir doch gerne eine Bewertung da, vielleicht bei Spotify oder Google. Und natürlich freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, Elbblick Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.